Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Emira. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gut Integriert. Die heutige Folge dreht sich rund um antimuslimischen Rassismus. Und dafür habe ich eine sehr coole Person in mein virtuelles Studio eingeladen, und zwar die Emira. Danke, dass du da bist und Zeit gefunden hast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Coole, yo. Und ja, wie immer möchte ich dem Publikum wirklich nichts wegnehmen und werde dir gleich das Wort übergeben. Ja, erzähl mal, wer bist du, was machst du so beruflich und welchen kulturellen Background hast du eigentlich?
Also herzlich willkommen. Nicht herzlich willkommen.
Yay, it's our podcast.
Es ist heute unser Podcast. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch
mal in dieser anderen Position zu sein. Genau, ich bin die Emira. Ich bin 29 Jahre alt aus Transdanubien. Das ist mein kultureller Background. Ursprünglich
Mashallah.
Aus Tunesien. Genau, also ursprünglich kommt meine Familie aus Tunesien. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Sprich, ich bin Wienerin mit tunesischen Wurzeln oder Tunesierin mit Wiener oder österreichischen Wurzeln. Je nachdem, welche Situation gerade, was die, mal bin ich mehr Österreicherin, mal mehr Tunesierin. Aber genau, das jetzt mal zum kulturellen Background. Ich arbeite bei einem EU-Projekt der Caritas, das sich COPE nennt. COPE steht für Community Work, Participation and Empowerment und es ist, wie gesagt, ein EU-Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus zu schaffen, und zwar in Österreich, in Polen und in der Slowakei. Und ich freue mich, ein Teil davon zu sein und super coole Sachen realisieren zu dürfen und auch nette Menschen bisher, also super tolle Menschen kennengelernt zu haben.
Wie stark identifizierst du dich eigentlich mit deinem Migrationshintergrund?
Migrationshintergrund. Uff.
Ich werde das nämlich mittlerweile uroft gefragt manchmal, weil ich mich halt urstark damit identifiziere aus irgendeinem Grund. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage.
Also meinst du jetzt mit den Wurzeln identifizieren oder mit dem Anderssein identifizieren oder als anders gelesen werden? Was genau meinst du jetzt?
Ich würde in dem Fall Wurzeln sagen, also wie stark du dich mit deinen tunesischen Wurzeln identifizierst.
Ja.
Ich meine, du bist ja in Wien aufgewachsen.
Genau.
Aber, und auch geboren auch.
Genau, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe fast mein ganzes Leben lang hier gelebt, aber ich bin halt trotzdem auch Tunesierin. Also es gibt irgendwie immer beide Kulturen. Sie sind immer präsent in manchen Momenten, in manchen Situationen ist es halt eine bestimmte, ein bisschen mehr. Ich fluche sehr gerne auf Arabisch, das hört sich einfach besser an.
Kenne ich, mache ich gerne auf Albanisch.
Genau, wenn ich aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Tunesien bin und eine Stunde lang auf den Bus warten muss oder nicht weiß, wann der Bus kommt, dann bin ich da schon voll die Österreicherin und will ein bisschen Struktur und Ordnung und Übersicht haben. Also ich bin beides und ich finde es auch schön, beides zu sein und mehrere Sachen, irgendwie mehrere Kulturen zu haben, an denen man sich orientieren kann und deren Wissen und Traditionen und Besonderheiten man kennt und Teil dessen zu sein. Also ich finde es voll super.
Und eine Frage, die dauernd wiederkehrend in meinem Podcast ist, die ich mittlerweile all meinen Gästen stelle, ist eben, was für dich Integration bedeutet.
Integration. Ich dachte früher immer, Integration wäre so dieses Ideal, weißt du, dieser Zustand, der den Personen erreichen müssen, die neu dazukommen. Weißt du, die hierher emigriert sind, die hier die hierher geflüchtet sind. So dieses Sprache lernen, sich ein bisschen mit der Kultur auskennen, hier einen Job finden. Aber eigentlich, wenn man sich dann diese Definition von Integration anschaut, bedeutet Integration ja eigentlich, dass du eine Gruppe an Leuten hast, die irgendwie anders sind, anders markiert sind, wie auch immer man das definiert, und die dann quasi in diese bestehende Gruppe, die es schon gibt, dazukommen, aber immer noch so ein bisschen abgesondert sind. Und damit habe ich halt ein Problem mit dieser Absonderung, weil ich finde, man sollte Inklusion anstreben und nicht einen Zustand, bei dem es quasi ein Ideal gibt, an das man sich richten soll. Weil Integration sagt für mich, dass man sich an ein Ideal halten muss, aber dieses Ideal ist nicht ideal. Also wozu das Ganze? So nicht einfach Inklusion. Mehrere Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ländern, die hierher kommen und die einfach dieses Land bereichern mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen, mit allem drum und dran, mit ihrem Essen, mit ihren Sprachen, und alle sollen gleichwertig sein.
Vor allem Essen.
Vor allem Essen, ja.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe nicht schon zu Ende geredet, aber ja, Essen ist ein sehr wichtiges
Thema. Ich glaube, wenn ich Essen höre, dann bin ich gleich so gehypt. Aber ja, du tust dich ja, wie du schon gesagt hast, beruflich als auch privat, weil ich kenne dich ja, wir sind Friends, dich sehr stark mit antimuslimischem Rassismus und anderen Problemen, die Migranten und Migrantinnen betreffen. Aber kannst du mir nicht sagen, was genau antimuslimischer Rassismus ist?
Man spricht von antimuslimischem Rassismus, wenn Menschen aufgrund bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel dem Namen, der Kultur, aus der sie stammen, ihrem Aussehen, ihrer Sprachkenntnisse, also wenn diese Menschen aufgrund von diesen Eigenschaften als muslimisch gelesen werden, sprich für Musliminnen, MuslimInnen gehalten werden, und dadurch halt Hass, Vorurteile, Ausschluss, Gewalt, Diskriminierung und oder auch systematische Benachteiligungen erleben. Das heißt, aufgrund von diesen Merkmalen wird eine Glaubenszugehörigkeit unterstellt, die nicht mal gegeben sein muss. Und es passiert auch so, also es ist auch tatsächlich der Fall, dass viele Nicht-MuslimInnen antimuslimischen Rassismus erleben, weil sie eben aufgrund ihrer Kleidung, ihrer Kopfbedeckung, ihres Bartes, ihres Namens, ihrer Hautfarbe, wie auch immer, in diese eine Gruppe gesteckt werden, die man eh schon nicht mag. Und dann kriegst du halt Unterschiedliches ab. Und mit dieser Einordnung kommt halt auch so dieses, dass dir jegliche Individualität abgesprochen wird. Also du bist dann ein Teil einer Gruppe, die man nicht mag. Und diese Gruppe, die ist schlecht. Die sind alle patriarchal denken, die sind alle irgendwie rückständig und böse und gewaltbereit. Und ja, das bedeutet dann im Alltag, dass man es als muslimische Person oftmals nicht leicht hat und unterschiedlichste Ausprägungen an Hass und Vorurteilen und Rassismus erleben kann. Genau, und wir bei Code, wir versuchen eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Zum Beispiel auch der Begriff antimuslimischer Rassismus ist ja überhaupt nicht etabliert, wenn wir uns jetzt hier irgendwie in Österreich die Situation anschauen. Wir haben NGOs, wir haben die Dokustelle, wir haben Zara, und andere, die sich dafür einsetzen, dass das Ganze ein offizieller Begriff sozusagen wird und dass man aufhört, um den heißen Brei zu reden und das Ganze irgendwie Fremdenfeindlichkeit oder whatever nennt, weil es ist, was es ist, und es ist eben eine Art von Rassismus, die sich spezifisch gegen muslimisch gelesene Menschen richtet. Und da braucht man nichts beschönigen und schon gar nicht von Fremden Feindlichkeit zu reden, weil wenn du Menschen, die in Österreich geboren worden sind und hier aufgewachsen sind oder ihr ganzes Leben lang zumindest hier leben, unterstellst, sie seien fremd, dann stimmt etwas mit dir nicht. Genau, weil du schreibst ihnen quasi ihre Zugehörigkeit ab.
Das ist einfach, so gaga.
Ja, absolut, absolut.
Aber Joni, was mir gerade eingefallen ist, ich habe es bestimmt mal erwähnt gehabt. Ich weiß noch, damals beim Biber, weil wir kennen es ja auch vom Biber, du und ich. Ich hatte ein Interview mit einer Person von der Dokustelle. Es ist so, dass wirklich viele Frauen zum Beispiel, vermehrt Frauen, bespuckt werden, beleidigt werden, angerempelt werden auf offener Straße, einfach so, weil sie Kopftuch tragen oder ähnliches. Und im Interview kam dann eben raus, dass viele Frauen eben nicht mal Muslime sind, die angerempelt werden. Das sind vielleicht einfach Frauen, die kulturellen Kopftuch tragen, mein Gott.
Antimuslimischer Rassismus, wie gesagt, betrifft eben nicht nur Musliminnen. Also es gibt auch Fälle von orthodoxen Jüdinnen zum Beispiel, die aufgrund ihrer langen Kleider als Muslime gehalten werden und dann halt diesen Rassismus abbekommen, oder schwarze, nicht-muslimische Menschen, Jugendliche, sick Männer, die halt aufgrund ihrer Kopfbedeckung oder aufgrund ihres äußerlichen, ihrer äußerlichen Erscheinung einfach dieser Gruppe hinzugefügt werden. Und ja, die Dokustelle ist eine sehr gute Anlaufstelle, weil die Dokustelle in Österreich antimuslimischen Rassismus dokumentiert und auch berät in Fällen von antimuslimischem Rassismus. Und diese Zahlen sind halt wichtig, weil du damit auch eine gewisse Notwendigkeit erreichen kannst. Also man sieht zum Beispiel, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr steigen bei der Dokustelle. Also was jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Fälle an sich mehr werden. Es bedeutet einfach vielleicht auch nur, dass das Bewusstsein ein größeres ist, was antimuslimischer Rassismus alles ist und dass es eben solche Anlaufstellen gibt, bei denen man sich wenden kann. Und ja, das mit den Frauen ist auch ein sehr guter Punkt, weil du halt als muslimische Frau, die zum Beispiel ein Kopftuch trägt, halt als sichtbare Muslima wiedererkennbar bist. Und wenn ich eh schon etwas gegen Musliminnen habe und dann jemand vor mir ist, der halt ein Kopftuch trägt und ich weiß mit bestimmter Sicherheit, du bist jetzt eine davon, dann erleben diese Frauen leider sehr, sehr viel antimuslimischen Rassismus auf der Straße, in der Arbeit, in den unterschiedlichsten Kontexten. Und wenn man sich die Zahlen, die neuesten Zahlen von der Dokustelle aus ihrem kürzlich veröffentlichten Report anschaut, dann sieht man auch, dass die Betroffenen von antimuslimischem Rassismus größtenteils Frauen sind und die TäterInnen größtenteils männlich. Wir haben bei Coop auch ein Empowerment-Training für Betroffene von antimuslimischem Rassismus gestartet, und der größte Teil unserer Teilnehmenden ist halt weiblich und trägt ein Kopftuch. Und da sieht man halt auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig Empowerment ist und wie wichtig auch Anlaufstellen sind, bei denen man das Ganze melden, dokumentieren kann, sich beraten lassen kann, aber auch Hilfe bekommt von Personen, die deine Erfahrungen nicht belächeln oder irgendwie klein machen oder dir sagen, ja, übertreib mal nicht und solche Sachen. Also du hast da wirklich Personen, die kompetent sind, die selbst muslimisch sind teilweise und die dir halt auch wirklich helfen können. Falls du also jetzt an die lieben Zuhörerinnen da draußen, falls ihr selber mal antimuslimischen Rassismus erlebt, dann meldet euch doch bei der Dokustelle oder bei Zara und ja.
Genau, ich kann euch gerne Links anhängen in, wo kann ich sie anhängen? Ich hänge euch die Links an irgendwo in der Beschreibung. Aber du hast eh schon ein paar Sachen erwähnt, wo ich dir eh Fragen stellen werde. Aber jetzt noch bei Coop. Ich hatte noch eine Frage. Ich meine, ich weiß, was du machst. Und die Zuschauer, die Zuhörenden wissen es nicht. Deswegen wollte ich mal fragen, was macht ihr konkret bei Coop?
Genau, also wie gesagt, Coop ist ein EU-Projekt, das in Österreich, in Polen und in der Slowakei läuft zurzeit. Und wir in Österreich wir bei der Caritas, sagen wir es mal so. Wir haben wirklich unterschiedlichste Formate für alle Interessierten. Also wir haben einen Podcast, der sich Cope, der Empowerment Podcast.
Hört hinein!
Yes, please! Es ist eine Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus aus der Sicht von Betroffenen. Also das war uns wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen, über die halt oftmals sonst nur geredet wird, das Mikro geben und sie quasi ins Rampenlicht holen und wir uns ihre Perspektiven anhören und nicht die Perspektiven von Menschen, andere oder sogenannte ExpertInnen, die halt wirklich nur das wiedergeben, was sie von anderen Leuten gehört haben oder halt nicht wirklich ExpertInnen sind, weil sie es halt nicht selber erlebt haben. Und ja, wir sind ein junges, vielfältiges Team und wir versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu gestalten. Und wenn das schon damit einhergeht, dass Personen jetzt nicht fragen, woher kommst du und keine Ahnung was und verstehen, warum die Frage auch problematisch ist, dann reicht das schon, weißt du? Das reicht schon. Dann ist eine Person weniger, die sich diese Frage anhören muss.
Vor allem, ich verstehe voll ganz. Ich finde es auch gut, was sie macht. Ich muss auch zugeben, an dieser Stelle, wegen deinem Podcast oder eurem Podcast eher gesagt, glaube ich, ich habe sehr viel Inspiration von deinem Projekt gezogen, eben weil ich es wichtig finde, über Menschen zu reden, wie du schon sagst, über die meistens nur geredet wird. Und die eben meistens keine Stimme haben. Oder nicht keine Stimme haben, denen nicht die Plattform gegeben wird, eine Stimme zu haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in so einer großen, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, whatever, wie man es auch nennen mag, seine Stimme zu erheben und einfach über sich selbst zu erzählen, über seine Geschichten zu erzählen, über seine Erfahrungen und Empathie zu schaffen. Ich glaube, darum mag ich auch den Podcast sehr. Ich sage auch den Podcast von Cope. Ich weiß nicht, ob es deiner ist.
Oder hier, so kannst du ruhig rein.
Auf jeden Fall mag ich es sehr, sehr, weil man hört halt Menschen zu, die ganz normal sind, die andere Perspektiven haben, die einfach einen anderen Background haben. Aber im Endeffekt sind wir alle Menschen mit Gefühlen, mit Erwartungen, mit Träumen, mit sonstigen Sachen. Und ich glaube, das hilft sehr stark, einfach offener zu werden. Durchs Gespräch, durch diese Begegnung, die ihr schafft. Also, weil du vorhin meintest, ihr versucht, die Welt besser zu machen.
Ja.
Ich glaube schon, dass ihr es macht. Und ich glaube, es erreicht Menschen, das Ding.
Thank you. Aber ich glaube, also genau aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, ist es auch so wichtig, deinen Podcast anzuhören, weil du halt auch das machst. Also du bringst ja auch Leute vor das Mikro, die man in den Medien leider oftmals übersieht, die nicht repräsentiert werden. Und du redest dann mit ihnen über ernsthafte und vielfältige Themen. Also du machst die Welt auch ein Stückchen besser, Chris, mit deinem Podcast.
Dankeschön, ich bekomme Gänsehaut. Okay, da wir jetzt diese Komplimente ausgetauscht haben, zum nächsten Kapitel. Wie du schon mehrfach erzählt hast, tut ihr euch gegen antimuslimischen Rassismus einsetzen. Aber ich würde jetzt dich mal fragen, ob du selbst Erfahrungen gemacht hast mit Rassismus auf offener Straße oder allgemein.
Also eine Sache vorab. Also oftmals, wenn du von Rassismus betroffen bist, braucht es eine Weile, bis du verstehst, dass diese ganzen Sachen oder nicht die ganzen, aber ein Teil dieser Dinge, die dir passieren, weil du eben anders ausschaust, weil du einen anderen Namen hast, weil du eine dunklere Hautfarbe hast, deine Haare zugelockt sind, du anders sprichst. Es braucht Zeit für dieses Bewusstsein, dass es Rassismus überhaupt gibt und dass du auch verstehst, dass das irgendwie so verknüpft miteinander ist, diese Erfahrungen, die irgendwie keinen Sinn gemacht haben. Das heißt, ich habe bestimmt schon viel Rassismus erlebt in meinen früheren Jahren, bin mir aber dessen nicht bewusst, weil ich damals keine Ahnung hatte von Rassismus, weil ich das nicht am Schirm hatte. Also je älter ich wurde, je mehr ich gelesen habe, je mehr ich auch Podcasts gehört habe und mich mit Leuten unterhalten habe, desto mehr habe ich einfach verstanden, dass das ein System ist. Und dass ich nicht alleine bin mit diesen Erfahrungen, dass es da unzählige da draußen gibt, die diese Erfahrungen auch gemacht haben. Aber den einen Fall, von dem ich dir erzählt habe, das war vor 2 Jahren circa. Wir waren damals zu zweit an einem Bahnhof, das weiß ich noch. Und es ist eine Gruppe an jungen Männern an uns vorbeigegangen und in den Zug eingestiegen. Und wir sind halt noch auf der Plattform gestanden und haben auf den nächsten Zug gewartet, auf unseren Zug sozusagen. Und alles, was ich dann noch weiß, war, dass einer dieser Männer eine Zeitung aus dem Zugfenster rausgehalten hat und bei fahrendem Zug sie auf mich geworfen hat und irgendwie scheiß Marokkanerin oder sowas gesagt hat. Das war echt heftig und kam auch so aus dem Nichts, weißt du. Es war einfach super schräg, ich habe es nicht verstanden. Wieso macht jemand so etwas? Ich habe die Person davor noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben vielleicht einen Blick ausgetauscht, als die Person an mir vorbeigegangen ist, aber mehr ist halt auch nicht passiert, weißt du. Und dann so viel Hass zu haben, dass du bei fahrendem Zug eine Zeitung rauswirfst. Also sie hat mich auch wirklich im Gesicht getroffen und das war jetzt auch nicht irgendwie, man hat es schon gespürt sozusagen. Also der Zug ist ja gefahren und dann kam das Ding in meinem Gesicht herausgeschossen aus dem Zug. Ich habe es einfach nicht verstanden und es war super schräg und total bescheuert und einfach nur unnötig und so hasserfüllt, aber so unnötigerweise, weißt du, weil, wie gesagt, kein Kontakt, nichts da, aber selbst wenn Kontakt, ist es jetzt auch nicht rechtfertigen, eine Gewalttat, aber ja, einfach so aus dem Nichts. Aber es gibt auch unzählige andere, die halt aufgrund ihres Kopftuchs bespuckt werden, beleidigt werden, in Öffis, in der Arbeit, auf der Straße. Und das Traurige ist dann einfach, dass es so wenige Menschen gibt, die in diesen Fällen auch tatsächlich irgendwie eintreten oder etwas machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bist, und ich hatte ja das Glück damals, dass ich nicht alleine unterwegs war und dass der Andi, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst, diesen Idioten hinterhergerannt ist, aber die waren halt im Zug, also, aber es hat halt trotzdem was gebracht, dass er da irgendwie hinterhergerannt ist, weißt du? Aber es gibt so viele andere, die Rassismus erleben, denen nicht geglaubt wird, denen nicht geholfen wird, wo man dann einfach wegschaut, weil es einem angenehmer ist, nichts zu tun, weil man sich nicht selber irgendwie in eine Gefahrenlage bringen möchte, was ja auch verständlich ist. Aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wann und wie man etwas machen kann. Ein Video machen, zu der betroffenen Person hingehen und sie fragen, ob alles okay ist oder ihn fragen, ob alles okay ist. Unterstützung anbieten, mitzugehen zur Polizei und das Ganze quasi ein Zeuge oder eine Zeugin zu sein. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr etwas beobachtet, dann tut auch etwas. Es kann etwas Kleines sein. Ihr könnt die Aufmerksamkeit auf euch lenken. Ihr könnt aber auch abwarten und danach, wie gesagt, zu der Person hingehen und sie einfach ansprechen. Aber nichts tun ist halt so schlimm und leider passiert es halt sehr, sehr oft. Sorry, dass
Mann,
ich dich jetzt...
Ich bin gerade leicht emotional.
Das ist auch eine Realität.
Es ist eine sehr traurige Realität. Aber was ich dich gerne jetzt fragen würde, ist eben, was das in dir auslöst, diese Reaktion, dieser Hass, diese Wut von fremden Menschen.
Was löst das in mir aus? Wut? Natürlich. Ich meine, es kommt immer darauf an, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man so einen Hass auf jemanden haben kann, den man nicht kennt, alleine aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit, von der man sich nicht einmal sicher ist als außenstehende Person. Wie kann es das sein, weißt du? Wie kann es sein, dass ich jemanden anders behandle, als ich gerne behandelt werden möchte, nur weil die Person anders ausschaut oder einen anderen Namen hat oder ein Kopftuch trägt oder lange Kleider trägt oder whatever in den Öffis halt nicht auf Deutsch spricht, sondern auf Türkisch, auf Bosnisch, auf Arabisch. Wieso? Das ist das Einzige, also nicht das Einzige, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es richtig unnötig, verabscheuungswürdig und ich verstehe es einfach nicht.
Ich sage gerne, Menschen sind scheiße.
Jemand hat mal zu mir gesagt, er ist kein Fan von Verallgemeinerungen und dem schließe ich mich an. Es gibt super viele gute Menschen. Es gibt viele gute Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und richtige Allies sind. Es gibt Menschen, die davon betroffen sind und trotzdem nicht irgendwie den Mut verlieren und Antirassismusarbeit machen oder andere Leute aufklären über ihre Rechte und ihnen zur Seite stehen. Es gibt nicht nur schlechte Menschen, es gibt ein paar schlechte Menschen und was wir halt bei Co versuchen, ist so ein bisschen, die meisten Menschen haben diese Ängste, diesen Hass, weil sie MuslimInnen zum Beispiel halt nur aus den Medien kennen. Und wir wissen, wie die Medien drauf sind. Die Medien lieben es, Musliminnen mit Dingen wie Gewalt und Terror und Gewaltverbrechen in Verbindung zu setzen. Und wenn das die einzigen Bilder, die du hast, dann ist es auf einer gewissen Ebene verständlich, wie diese Menschen reagieren. Und deswegen ist es halt so wichtig, ihnen halt auch diese andere Perspektive zu zeigen und nicht nur diese Einzelfälle herzunehmen und zu verallgemeinern und zu sagen, alle sind jetzt so. Es gibt überall ein paar schlechte Menschen, egal woher sie kommen, egal welche Religion sie haben. Aber es gilt einfach, zu wissen, dass es halt die Ausnahmen sind und nicht die Regel. Weißt du? Und wir wollen halt Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht eben nicht irgendwo begegnet wären und ihnen die Chance geben, sich zu unterhalten, sich kennenzulernen, andere Perspektiven auch mitzubekommen, damit dieses Bild, dieses eingeschränkte, limitierte Bild, das eben aufgrund von Politik und Medien doch sehr negativ sein kann, halt auch umgestaltet, diverser wird und andere Aspekte und Lebensrealitäten mit einbezieht. Wow, das habe ich jetzt schön gesagt.
Hast du echt schön gesagt. Das gibt mir Hoffnung. Es ist so, 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 so wichtig, einfach mehr Diversität in den Medien zu bringen, sei es durch den Journalismus, sei es durch irgendwelche Dokumentationen, durch Filme, durch Serien, durch Musik, sonst was. Es braucht einfach mehr Farbe, sage ich gerne, in Medien, damit einfach mehr Awareness und mehr Einblick gewährt wird in andere Leben. Und ich empfehle euch sehr stark, die Folge Nummer 6 mit Jelena Pantic-Panic zu hören. Auf gut integriert. Aber, das wollte ich nur raushauen.
Absolut.
Aber was mich halt noch immer gerade interessiert ist, auch wenn das Thema ein bisschen depressiv ist, sorry dafür, aber ich finde es wichtig, wie sehr definiert Rassismus deinen Alltag?
Wie sehr definiert Rassismus meinen Alltag? Also Rassismus ist für jemanden wie mich, der in zwei Kulturen sozusagen groß geworden ist und sich auch diesen zugehörig fühlt, ein Teil meines Lebens, meines Alltags. Wie gesagt, es hat halt eine Weile gebraucht, bis ich das Ganze wahrgenommen habe oder als Rassismus verstanden habe. Es ist einfach eine Realität, die da ist, die ich, wie soll ich das sagen? Also es ist einfach ein Aspekt meines Lebens, der nicht schön ist und den ich auch deshalb nicht unbedingt Es ist einfach so schwierig, mit Leuten darüber zu reden, die nicht davon betroffen sind, weil ich mir dann anhören muss, dass ich dann die Rassismuskarte ausspiele oder dass ich da übertreibe oder dass das ja gar nicht so gemeint war oder ich kenne diese Person oder stimmt doch gar nicht, ich habe doch auch Freunde aus allen möglichen Ländern. Stichwort Arnautovic, also als ich den Satz gelesen habe, war ich so, wow, das ist einfach das, was Leute sagen. Also Rassismus ist eine unschöne Realität, ein unschöner Bestandteil meines Lebens und ich möchte mein Leben dann nicht noch unschöner machen, indem ich über dieses Thema mit Menschen rede, die kein Verständnis dafür haben. Deshalb, es ist mir halt schon wichtig, Freunde, Freundinnen zu haben, mit denen ich darüber reden kann, die mich verstehen und die das Ganze nicht irgendwie schönreden. Ja, oder mir nicht glauben.
Ich finde Rassismus, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, allgemein sollte man Rassismus nicht kleinreden, nicht reduzieren. Ja. Wenn deine Erfahrungen, wenn du fühlst, wie du fühlst, wegen einer Sache, dann sollte man dir zuhören und es auch ernst nehmen und nicht sagen, na, du tust überreagieren. Das ist gar nicht rassistisch gemeint, weil das ist Gaslighting, auch auf eine Form davon. Weil das sind deine Emotionen und du wirst benachteiligt, du wirst diskriminiert, du wirst... Ach Gott, sorry, ich muss durchhammern.
Ja. Das Traurige ist halt, wenn du nicht selber von einer Sache betroffen bist, dann hast du einfach kein Verständnis dafür. Weil du es nicht kennst.
Aber dann solltest du Leuten zuhören. Dann musst du Leuten zuhören. Es ist ein Problem. Man muss Leuten zuhören.
I know that. Aber was viele machen, ist ja, wenn sie es nicht sehen, dann kann es auch nicht existieren. Dann kann es auch nicht stimmen. Dann musst du übertreiben.
Ja, aber das ist totaler Bullshit. Mir fällt gerade was ein. Das ist eine Diskussion, die ich mit einer sehr weißen Frau geführt habe. Und das meine ich auch nicht als Beleidigung. Sie ist halt weiß und sehr weiß. Auf jeden Fall sind wir sind vorbeigelaufen beim Naschmarkt an einem Stand und ich sehe plötzlich so ein Bild, ein Plakat von einem Schokoladenhersteller, dessen Namen mir nicht einfällt, den ich auch nicht nennen möchte, da ich nicht verklagt werden möchte. Aber dieser Schokoladenhersteller hat ein Bild von seinem Gründer hängen und das ganze Gesicht ist in Schokolade gebadet. Und ich meinte, hey, wieso ist das in Schokolade gebadet? Das ist, kann rassistisch gelesen werden. Ich finde sogar, es ist rassistisch. Aber es kann auf jeden Fall rassistisch gelesen werden. Und ich meinte zu ihr, hallo, das kannst du doch nicht machen heutzutage, weißt du? Wir sind in 2020 oder wann das auch war damals. Und sie meinte zu mir, nein, das ist kein Rassismus. Und ich meint, doch, das ist rassistisch. Das ist vielleicht nicht so gemeint gewesen, aber das Produkt ist rassistisch und es kann so aufgenommen werden. Und sobald es so aufgenommen wird, dann finde ich, ist es auch rassistisch, weil es vielleicht Menschen stört. Das ist halt meine Meinung dazu. Und sie hat dann vehement gesagt, nein, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Also, alright, cool, dann diskutiere ich halt nicht drüber. Und später habe ich mich ein bisschen reingelesen in das Thema und es gab mal einen kleinen Aufschrei von einem Typen aus Deutschland, der nach Wien kam und dieses Plakat gesehen hat. Und er hat sich aufgeregt, dass es halt Blackfacing ist. Mhm. Und anscheinend hat diese Fabrik, dieser Hersteller, whatever, gesagt, nein, es ist nicht rassistisch, es ist nur also als Witz gemeint, weil sich der Gründer einfach das Gesicht, die Schokolade ins Gesicht sich geschmiert hat. Aber, jetzt kommt das große Aber in den USA wird dieses Bild nicht gepostet, weil dort hat es Potenzial, als Blackfacing wegen der Vergangenheit rassistisch aufgenommen zu werden. Aber anscheinend ist das Bewusstsein ja da. Das Bewusstsein ist da, dass es rassistisch sein könnte. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, so, ja, aber shut up, das ist nicht rassistisch. Aber es ist komisch. Ich finde es einfach nur beschissen, dass man das einfach nur... Yeah. Abstreitet.
Das passt aber wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass es halt wichtig ist, dass Menschen, die diese Perspektiven mitbringen, einfach in den Agenturen sitzen, in den Medienhäusern sitzen, in der Marketingabteilung von diesen riesigen Unternehmen, die diese Werbung machen, weil diese Menschen, die verstehen einfach, dass das nicht okay ist, was man da macht. Mhm. nur weil ich etwas nicht so gemeint habe, heißt es nicht, dass es auf der anderen Seite halt als Rassismus ankommen kann, weil bei Rassismus entscheidet nicht die Intention, sondern die Art und Weise, wie das Ganze ankommt. Wenn ich mich dadurch ausgeschlossen, beleidigt, traumatisiert fühle oder aufgrund der Geschichte Sachen herausgezogen werden, die immer schon so gemacht wurden, aber zum Nachteil einer bestimmten Gruppe halt, dann ist es nicht okay, das zu machen. Und ich hasse auch immer diese Ausreden, oh, das war nur als Witz gemeint, oder wir haben es immer schon so gemacht. Also nur weil eine Sache so gemacht oder gesagt wurde, heißt es nicht, dass es okay war. Es gibt nun mal eine Mehrheitsgesellschaft und diese Mehrheitsgesellschaft, die sitzt dann auch in diesen ganzen Häusern, in diesen Redaktionen, in den Medien, in der Politik, whatever, und bringen diese Perspektiven aber nicht mit. Und ist ja klar, dass die das dann sagen, obwohl es für andere Leute beleidigend, rassistisch, einfach ungut ist.
Genau. Das ist genauso wie die Diskussion damals bei dem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich glaube NRW oder wie das auch heißt, als sie geredet haben. Ha?
Meinst du die letzte Instanz?
Ich habe keine Ahnung, das war vor Ewigkeiten. Ich weiß nur, sie haben über das Z-Wort geredet oder über die
das ist das.
Z-Schnitzel, ich will das Wort nicht sagen.
Ja,
als da vier weiße Menschen drin saßen, eine blonde, vollbusige Frau, ein Thomas Goldschalk und zwei andere Heinis, keine Ahnung, und dann drüber geredet wurde, so, ja, aber so wurde es doch immer schon gesagt, wieso ist es so schlimm? So, nein, du blonde, vollbusige Frau, es ist nicht deine Entscheidung zu entscheiden, wie man eine Volksgruppe nennt. Wenn sie nicht so genannt werden wollen, ist es halt so. Und wenn du dann Z-Schnitzel nicht Schnitzel nennen möchtest, wo ist das Problem? Ist es so schwer? Nenn es einfach nur Schnitzel oder ein sonst was. Ah, ich bin gerade uremotional, weil mich das einfach nur aufregt, dass Menschen so ignorant sind und dumm sind und einfach kein Verständnis haben für andere Menschen. Seit wann ist es nicht normal, dass man auf andere Menschen eingeht? Ich kann's einfach nicht verstehen. Es ist absurd und traurig zugleich.
Es ist absurd. Es ist traurig. Es ist gestört. Deswegen ist es auch wichtig, dass es dann solche anderen Formate gibt, wie dann die Reaktion darauf, die dann von Enisa Amani die beste Instanz genannt wurde, wo sie halt dann wirklich Personen ans Mikro geholt hat, die eben davon betroffen sind, die eine Expertise in diesen Bereichen haben und die halt fast alle oder wenn nicht alle auch Migrationshintergrund hatten. Weil wenn du schon über so ein Thema redest, dann ist es doch bescheuert, wenn dann nur Weiße und mit Weiß, also nur kleine Erklärung, mit weißen Menschen sind Menschen gemeint, die je nach Kontext, aber wir reden hier jetzt vom österreichischen und deutschen Kontext, keine Rassismuserfahrungen machen, weil sie eben der Mehrheitsgesellschaft angehören. Also autochthone ÖsterreicherInnen sind weiß, nicht wegen der Hautfarbe. Also es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, es hat was mit den Rassismuserfahrungen zu tun.
Was mit Thomas Gottschalk, der sich schwarz anmalt?
Oh Gott. Don't.
So. Sorry.
Es sind leider viel zu viele ignorante und rassistische Dinge auf dieser Welt. Und ja, das ist leider die Realität. Aber deswegen ist es wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt und diesen Podcast, den sich bitte alle anhören sollen da draußen. Und man dann einfach auch mitbekommt, hey, das gibt's ja auch noch. Hey, das passiert auch noch. Oder ja.
Was mich halt gerade interessieren würde, ist eben das Stichwort Alltagsrassismus. Ich glaube, wir haben es ein bisschen angeschnitten. Und ich würde dich mal einfach nach deinen Erfahrungen fragen. Machst du Erfahrungen, machst du rassistische Erfahrungen im Alltag, im Beruf, im Freundeskreis?
Ja, das Ding mit Alltagsrassismus ist ja, dass das ist jetzt der Rassismus, wie der Name schon sagt, der im Alltag auftaucht. Der ist aber ein bisschen subtiler, vielleicht auch positiv gemeint. Alltagsrassismus ist zum Beispiel die Frage, woher kommst du eigentlich? Eine Frage, die mich mittlerweile sehr, sehr nervt, weil ich sie gefühlt in jedem neuen Kontext gestellt bekomme. Also es ist immer eine Frage, die gestellt wird, sobald man quasi irgendwie neu irgendwo dazukommt, dann ist das Erste, was man wissen möchte, ja, woher kommst du eigentlich? Ich sage dann immer, aus Transdanubien, aus der Donaustadt, dem grünen Teil Wiens.
Aber woher kommst du wirklich?
Genau, und dann geht's halt immer weiter. Woher kommst du wirklich? Deine Eltern, deine Großeltern. Das Lustigste, was mich mal jemand gefragt hat, weil ich weiß ja, worauf die Leute hinaus wollen mit dieser Frage. Und je nach Kontext beantworte ich diese Frage halt auch super schnell oder halt nicht super schnell, weil ich der Person diese Genugtuung geben möchte. Und einmal hat mich jemand gefragt, ob meine Familie schon 100 Jahre hier gelebt hat. So, what? Also er wollte unbedingt eine andere Antwort hören. Er wollte das Bild, was er von mir hatte, nämlich eine Person mit dunklerer Haut, mit diesen Haaren, mit diesem Aussehen, die kann nicht autochthone Österreicherin sein. Die kann nicht österreichisch sein. Das heißt, sie muss woanders herkommen. Und ich frage so lange und so oft nach, bis du mir sagst, woher du kommst. Dann auch der Spruch, oh, du sprichst aber so gut Deutsch. Ja, danke, du auch.
Oh mein Gott.
Aber ich bin doch Österreicher, ja. Bro, bin ich auch.
Bezüglich der Aussage, du kannst echt gut Deutsch reden. Mhm. Ich muss zugeben, ich persönlich habe es noch nie gehört. Weil, habe ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich habe es von einer Freundin gehört. Also nicht von ihr, sondern sie war mal in Therapie. Mhm. Und irgendwann nach 4, 5 Sitzungen meinte jemand eiskalt zu ihr, wow, du kannst echt gut Deutsch. Und sie so, ja, danke, ich bin mein ganzes Leben lang in Österreich zur Schule gegangen. Ich bin hier geboren. Ich meine, natürlich kann ich gut Deutsch. Und das ist halt so eine Dreistheit, finde ich, dass man Leuten irgendwie ihr Deutsch sprechen, ihre deutsche Sprache abspricht. Ich meine, was heißt es überhaupt, du kannst gut Deutsch?
Mir sind jetzt noch ein paar andere Beispiele eingefallen. Und zwar habe ich lange Zeit während meiner Studienzeit im Verkauf gearbeitet. Und was mir nicht selten passiert ist, ist, dass fremde Menschen, die hinter mir standen, einfach so meine Haare angefasst haben. Also da waren plötzlich fremde Hände in meinen Haaren. Ich konnte nicht erklären, wie das Ganze passiert ist, aber meine Haare waren anscheinend so interessant, dass eine fremde Person sich dachte und das Recht sich genommen hat, einfach mich anzufassen, also in meine persönliche Sphäre hier quasi einzutauchen, ohne mich zu kennen, ohne mich zu fragen, ohne gar nichts. Also einfach angefasst zu werden, so wie man das damals halt auch gemacht hat, als man irgendwie schwarze Menschen nach Europa geholt hat und die dann irgendwie so in ein Schaufenster gestellt hat oder irgendwie auf die Straße, man die alle anfassen konnte, um zu schauen, was da passiert und wer das jetzt ist und keine Ahnung was. Ich wurde auch mal gefragt, wieso ich kein Kopftuch trage von einer weißen Person. Also einfach so out of nowhere. Ich kannte die Person nicht. Das war sogar im Zug. Und mein Bewältigungsmechanismus mit solchen Situationen ist dann einfach Sarkasmus, Humor. Ich versuche der Person nicht die Genugtuung zu geben und empower mich selber dadurch, dass ich einfach dann frech bin, dass ich sarkastisch bin, dass ich mit Wissen kontere. Und dann habe ich gemeint, ja, mein Kopf ist zu groß dafür. Geht nicht. Also solche Sachen.
Das feiere ich.
Danke. Eine Sache, die wird mir immer in Erinnerung bleiben. Mein Vater und ich waren im Spital. Meine Mama hatte irgendwie damals eine OP gehabt. Wir waren sie besuchen. Und wir wollten mit dem zuständigen Arzt sprechen. Und wir sehen ihn, er redet gerade mit einer anderen Person vor uns. Und es ist eine ganz normale Unterhaltung auf Deutsch. Ganz normal. Wir warten quasi darauf, dass wir rübergehen können, um mit ihm zu reden. So, er sieht uns Und dieser Mann, der Sekunden davor noch in einem perfekten Deutsch gesprochen hat, redet plötzlich ein gebrochenes Deutsch, ein langsames Deutsch, ein grammatikalisch nicht korrektes Deutsch, weil jetzt zwei Personen vor ihm stehen, die halt eine dunklere Hautfarbe haben als er und somit in seinem Denken nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Tja, da hat er meinen Vater noch nicht getroffen, der das ärgste Wienerisch drauf hat und mich, die sich für viel anhört wie eine Deutsche, Wienerin ist. Und was machst du in so einer Situation? Du gibst ihm das beste, grammatikalisch korrekteste Deutsch, das du auflegen kannst, sodass er einfach nur staunen kann, in der Hoffnung, dass er jetzt einfach mal aufhört, so beschissen zu reden und dich wahrnimmt als die Person, für die du dich wahrnimmst, nämlich jemand, der der deutschen Sprache mächtig ist, der in Österreich geboren wurde, der gut Deutsch spricht und das jetzt keine Leistung sein sollte, weil es ist selbstverständlich, denn ich bin auch Österreicherin und ich rede halt Deutsch. Also ja, Alltagsrassismus, großes Thema. Auch diese Frage, woher kommst du? Es ist einfach so, du nimmst der Person ihre Zugehörigkeit weg, indem du sie fragst, woher sie kommt, weil ich sehe mich als Österreicherin, ich sehe mich aber auch als Friseurin. Aber
das ist gut so, as you should.
Ja, und niemand soll mir das irgendwie wegnehmen können, indem man mir irgendwie suggeriert durch Fragen bestimmte Aussagen, dass ich hier nicht hergehöre, dass ich anders ausschaue. Ich schaue anders aus, na und ich bin trotzdem Österreicherin.
Oh Gott, ist schrecklich. Ich meine, wegen dem Arzt, ganz kurz, ich finde es halt beschissen. Ich würde es okay finden, wenn er mit euch geredet hätte und wenn der Fall, wenn es der Fall gewesen wäre, dass sie wirklich kein Deutsch können, mein Gott, dann würde ich es okay finden, wenn er vielleicht einfach mal seine Sprache ganz leicht herunterbricht, aber doch nicht einfach so aus heiterem Himmel. Das ist einfach nur gestört. Weil warum solltest du kein Deutsch können, nur weil du eine dunklere Hautfarbe hast? Das sind Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil wie kann ein Arzt vor allem, ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, wie kann ein Arzt so dumm sein? Ich meine, der hat doch viel Kontakt mit Menschen, oder nicht?
Ja, das ist aber halt auch das Ding, weißt du, wir leben in einem Land, in dem du die Mehrheit der Menschen, die du repräsentiert siehst, einfach weiß sind, autochthon sind. Du siehst diese anderen Menschen nicht irgendwie repräsentiert. Und wenn du sie repräsentierst, siehst, dann ist es meistens ein negativer Kontext. Und ja, einfach alles, das ganze System, unsere Sprache ist einfach so aufgebaut, dass es ein Ideal gibt, eine Norm gibt, die nun mal weiß und österreichisch ist. Und alles, was davon abweicht, das ist anders. Das ist nicht zugehörig. Das ist schlecht. Und da kannst du die linkste oder die linkeste, toleranteste Person sein. Also die meisten, die auch sowas von sich geben, das sind Menschen, die von sich selber behaupten, sie seien reflektiert, sie seien links, sie seien liberal, sie seien tolerant, aber dann geben sie halt trotzdem Bullshit von sich. Und nur weil du behauptest, das zu sein oder denkst, das zu sein, heißt das ja nicht, dass du nicht auch in einem rassistischen System irgendwie aufgewachsen bist, dass nun mal eine Norm gibt und eine Abweichung davon, ein Wir und ein Andere.
Ich würde gleich zur nächsten Frage rüberspringen, falls es für dich okay ist. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wurdest du wegen deiner Herkunft und deinem Aussehen benachteiligt im Leben? 1 ist sehr gering und 10 ist sehr hoch, by the way.
Zwischen 5 und 6, würde ich sagen. Eine 5,5.
Wow.
Es ist halt echt schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wie gesagt, der Moment, wo ich mich entschieden habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, der kam halt sehr spät. Und alles, was davor war und an mir vorbeigezogen ist, klar, es waren noch riesige Sachen dabei, wo ich rückblickend auch sagen kann, das war fix, hatte fix was damit zu tun, aber nicht, weißt du, nicht alles oder nicht alles ist jetzt so greifbar. Deswegen, ich bleib bei einer 5, actually. Ja. Weil ich halt immer vergleiche mit anderen Personen, die jetzt zum Beispiel ein Kopftuch tragen und die gefühlt jeden Tag deswegen angegangen werden.
Schrecklich.
Ja, Absolut. Super schrecklich und total unnötig, das Ganze. Mhm. Jeder sollte tragen dürfen, was man möchte. Und wenn das jetzt jemand ist, der ein Kopftuch trägt, dann ist das auch okay. Und ich ertrage ja auch die Menschen, die im Sommer Socken und Sandalen tragen. Ich sage auch nichts dagegen. Jeder zieht einfach an, was man möchte. Und basta, warum muss man immer alles kommentieren?
Ja, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich meine, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber hast du irgendwelche Vorschläge, wie man rassistische Diskriminierung bekämpfen kann? Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man anderen Menschen helfen, etc.? Was kann man tun, allgemein?
Man kann sich informieren. Man kann Bücher lesen. Also wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, in dem dir Bücher sehr günstig zur Verfügung stehen oder Hörbücher kostenlos zur Verfügung stehen. Es gibt Podcasts, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt überall Menschen, wenn wir uns Wien anschauen, in Wien ist fast jeder zweite Person mit Migrationshintergrund. Wenn man dann niemanden findet, mit dem man darüber reden kann, dann ist es tatsächlich seine oder die eigene Schuld, weil es laufen da draußen so viele Menschen herum, die diese Erfahrungen machen. Rede einfach mit ihnen, unterhalte dich und hör zu. Also geh nicht in dieses Gespräch mit einer bestimmten Meinung und mit einer bestimmten Sache, die du bestätigt haben möchtest, sondern lass die Leute reden, hör ihnen zu, versuche zu verstehen und denk einfach darüber nach, was du da gerade gehört hast. Genau.
Das ist schön.
Das sind so die Basics, die ich mitgeben kann, weil es fängt halt wirklich klein an. Durch die Begegnung, durch den Austausch, durch das Reflektieren, das Lesen, das Zuhören. Es ist so simpel. Es ist so simpel.
Ich bin gerade ruhigen Gedanken, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, es ist sehr wichtig zuzuhören. Es ist sehr wichtig, Verständnis zu zeigen irgendwie. Und das beginnt halt durchs Zuhören. Oh Gott, ich finde es macht echt Spaß, mit dir drüber zu reden, weil ich finde, du bist eine sehr belesene, kluge, eloquente Person. Und man merkt, du kennst dich voll aus in dem Thema. Und ich bin echt froh, dass du mit mir laberst, weil es ist irgendwie voll cool.
Auf jeden Fall. Du bist eine coole Socke.
Oh, danke, du Deutsche. aber was ich eigentlich fragen wollte ursprünglich, was und vor allem wer motiviert dich am Ende des Tages?
Mich motiviert, dass es irgendwie noch so viel zu tun gibt, dass es so viele Menschen gibt, die intersektional gesehen jetzt einfach auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen diskriminiert werden, aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Klasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion. Dass es einfach so viele, wie soll ich sagen, es gibt einfach noch so viele Kämpfe zu kämpfen, so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich will einfach etwas dagegen tun und mich motiviert, dass es auch so viele andere Menschen gibt, die tolle Bücher geschrieben haben, die Podcasts führen, die auf der Straße demonstrieren gehen, die einfach ein System verändern wollen, das ihnen nicht gefällt und das sie auch benachteiligt. Und ich finde das richtig toll. Und es gibt da so viele junge Menschen, so viele ältere Menschen, also alles Mögliche, bunt durchgemischt, die einfach alle eine Überzeugung haben und die dafür einstehen. Und das möchte ich auch machen.
Und jetzt kommen wir endlich zu der Schlussfrage. Dann bist du endlich befreit. Meine letzte Frage zielt immer darauf ab, einen schönen, coolen Satz zu haben, der alles abrundet, was mir wichtig ist. Einfach, weil das mir diese Hoffnung gibt. Was möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die auch von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind?
Als allererstes an diejenigen, die davon selber betroffen sind, möchte ich sagen, ihr seid nicht alleine mit euren Erfahrungen. Es gibt da echt viele andere Menschen, die dieselben Erfahrungen auch schon gemacht haben. Und vielleicht redet ihr einfach mit ihnen, tut euch zusammen, schafft euch einen Safe Space, wo ihr euch nicht erklären müsst, wo ihr so akzeptiert werdet, wie ihr seid. Und meldet diese Fälle. Es ist so wichtig, das zu melden, weil Nur dadurch schafft man die Notwendigkeit, sich überhaupt politisch, medial und auf so vielen anderen Ebenen mit diesen Themen auseinanderzusetzen, von denen wir halt betroffen sind. Also meldet sie und holt euch auch Beratung. Die Doku-Stelle bietet sie an, Zara bietet sie an. Bei uns bei COPE könnt ihr auf Veranstaltungen kommen, euch den Podcast anhören. Und ja, ihr seid einfach nicht alleine. Und das möchte ich gesagt haben. Und ich schließe ab mit einem schönen Satz, den Max Czollek, der Autor von Desintegriert euch, mal gesagt hat in einer Show. Er hat gesagt, es geht nicht nur darum, eine andere Sprache zu sprechen, sondern unsere Gesellschaft anders zu denken und zu verändern. Jeder kann für sich entscheiden, ob man Teil davon sein möchte. Und wir beide, Chris und ich, wir wollen Teil davon sein. Definitiv.
Oh mein Gott. Super cool. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy.
Thank you.
Wir sind jetzt eh schon am Ende angekommen. Ich habe nichts mehr zu sagen, auch keine Frage mehr. Emira tanzt gerade.
Es ist so heiß.
Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Du weißt schon, es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Dankeschön.
Und ich kann nur nochmal betonen, falls ich das noch nicht gemacht habe, dass ihr euch den Podcast von Emira anhören sollt, also COPE, der Empowerment Podcast.
Yes.
Ich glaube, da gibt es so viel, wovon man lernen kann. Und ich glaube, ich finde, es ist auch sehr wichtig für weiße Menschen, die eben keinen Bezug zu Rassismus haben, dass sie da reinhören, eben damit sie Geschichten von Leuten hören. Aber das Do It und allgemein, was sie, glaube ich, beim COPE macht, ist, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig für so viele Menschen. Und in behalf of everybody, thanks for that. Aber jo, das war's. Was heißt eigentlich Tschüss auf Tunesisch?
Tschüss auf Tunesisch.
Ja.
Bislema. Genau, also Salam heißt ja Frieden und das ist jetzt ein bisschen im Arabischen. Salam, wa alaikum salam. Und Bislema heißt dann sei mit Frieden.
Gehe mit. Das ist hört sich cool an. Was, dann sage ich mal Tschüss und Bislema. Ciao, ciao, bye.
Ciao, ciao.